Weil wir es gerade von 2005 hatten. Ich glaube, du weißt schon, welches Spiel gemeint ist, oder?
Ja, na sicher. Hao Shuai gegen Michael Mays. Ganz, ganz, ganz großer Sport, ja. Das war sozusagen die Renaissance der Ballonabwehr.
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich dieses Jahr im Sommer mal so richtig durchziehe. Ja, jetzt mit Training und mindestens hier so einmal die Woche.
Ja, und da musst du dir die extra Motivation suchen. Tischtennis ist eine super Sportart.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Linie. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause. Der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time! Mann, the ball is his!
Herzlich willkommen zum 38. Ausritt auf der Tischtennis-Rasierklinge. Hätte ich fast gesagt, wir nähern uns mit großen Schritten dem 50. Jubiläum. Und es ist mir eine Ehre, dass auch nach so, so langer Zeit immer noch Richard Brause das Mikrofon mit mir teilt. Und Richard, ich sag's dir gleich, wir haben heute so ein bisschen eine Freestyle-Folge. Hast du schon mitbekommen, ne? Das Skript war heute nicht so lang.
Ja, also ich bin ganz überrascht gewesen. Ihr müsst wissen, werte Zuhörer, dass der Benedikt mich oftmals mit ganz langen, perfekt vorbereiteten Skripts sozusagen vorher brieft. Aber wir versuchen das mal ziemlich Freestyle-mäßig und wir haben, glaube ich, trotzdem ein paar ganz spannende Themen dabei. Also Benedikt, einmal mehr freue ich mich, wir kriegen die 500 auch noch voll.
Die 500, ach du liebes bisschen, da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber ich jammer jetzt, darf man euch auch jammern in dem Podcast? Ich
weiß, man nicht. Darf ein bisschen jammern, ach ja.
Eigentlich ein Wohlfühl-Podcast, oder? Wenn man dann den Leuten die Ohren voll jammert. Nee, also es ist irgendwie ein bisschen stressig gerade so. Ich glaube, bei dir auch, bei mir jetzt auch. Eine Veranstaltung jagt die nächste von deutschen Meisterschaften, U15, U19, Damen, Herren. Alles ist zurzeit angesagt. Die WM steht vor der Tür und irgendwie, ja, ist das alles sehr eng getaktet. Jetzt am Wochenende noch in Hannover gewesen und deswegen haben wir heute auch eine Folge ohne Gast. Können sich alle ganz gemütlich zurücklehnen. Kein Stress heute, keine Streitereien.
Ja, nur wir beide.
Nur wir beide, genau. Die Sommerpause ist so langsam losgegangen. Richard, wie geht's dir? Bist du schon im WM-Modus oder?
Also sagen wir mal so, noch nicht ganz, weil wir hier so ein paar Sachen eben im Tagtäglichen noch abarbeiten müssen. Aber klar, so ein bisschen wirft zumindest die WM die Schatten voraus. Gleichzeitig haben wir natürlich auch, du hast ja schon erwähnt, so viele Turniere im Nachwuchsbereich, im Jugendbereich. Ein paar Sachen müssen wir noch weiter eben stricken. Aber insgesamt würde ich sagen, wir schielen schon ein klein wenig nach Durban.
Vom 20. Durban. Bis zum 28. Mai. Wir kommen später natürlich auch noch etwas genauer auf diese WM und auf vergangene Weltmeisterschaften. Und wir schauen nochmal, was in dem April alles passiert ist. Aber davor, ich habe mir eigentlich dieses Jahr, nachdem ich irgendwie in der Hinrunde nicht so viel trainiert habe und in der Rückrunde einen Bock hatte, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich dieses Jahr im Sommer mal so richtig durchziehe. Ja, jetzt mit Training und mindestens hier so einmal die Woche gehe ich ins Training und dieses und jenes. So, jetzt ist die Saison vorbei und der Sommer kommt und ich habe schon wieder keinen Bock mehr auf Tischtennis.
Wie kann denn das sein? Ja, und da musst du dir die extra Motivation suchen. Tischtennis ist eine super Sportart.
Ja, motivier mich doch mal. Sagen wir doch mal, warum ich ausgerechnet jetzt gerade, wo die Blätter blühen an den Bäumen, die Grillsaison beginnt, man kann also ausgedehnte Spaziergänge machen, an den See gehen, einfach nur rumliegen. Wieso sollte ich mich in eine Tischtennishalle quälen? Sagen wir das jetzt.
Weil du dir das entspannte Rumliegen erstmal verdienen musst. Und man kommt ja dann noch ein bisschen einfacher in Schweiß, wenn man so eine Stunde ein richtiges Tischtennis-Workout gemacht hat. Das unterschätzt man ja mitunter, nicht? Man kann ja wirklich auch so eine Art Workout machen im Tischtennis. Und ja, vielleicht wäre das so eine Variante. Außerdem, nach der Saison ist vor der Saison. Also ich kann dir nur sagen, Benedikt, du musst jetzt in die Vorbereitung für die kommende Saison schon gehen. Und das macht's ja dann irgendwann, weil man will ja dann irgendwie wieder einsteigen. Spätestens Ende August kommt das schlechte Gewissen, wenn man Mitte September das erste Serienspiel dann vor sich hat. Und wenn man dann den ganzen Mai, Juni, Juli sozusagen nur gefaulenzt hat, dann wird's umso schwerer. Und ich glaube tatsächlich, wenn man so ein bisschen das zumindest aufrecht erhält, dass man zumindest mal einmal in der Woche nach wie vor in der Halle geht, das ist doch lieb geworden. Und was gibt's denn eigentlich Schöneres? Ich sag mal jetzt für den Freizeitbereich nach einer Stunde und man sitzt dann draußen vor der Halle und schaut in die untergehende Sonne. Also ich denke, das ist doch eine herausragende Perspektive, die wir da im Tischtennis bieten. Also ich freue mich drauf. Ich versuche, mein einmal wöchentliches Training auch über den Sommer aufrecht zu erhalten. Ja, und manchmal treffen wir uns dann auf dem Tennisplatz vielleicht.
Genau, die Perspektive hätte ich ja rein theoretisch auch ohne Tischtennistraining. Aber ich will ja gar nicht, zu griesgrämig sein. Was hast du gesagt, daheim? Ich soll ein Workout machen. Haben wir ja auch schon. Gibt's auch bei uns auf YouTube übrigens Tischtennis-Workouts. Die werde ich direkt mal verlinken unten in der Folge mit Daniel Ringlepp. Ist wirklich ganz gut. Kann man Workout, kann man auch im Garten machen. Vielleicht auch am Strand für die alle hier, die am Meer
jetzt,
leben.
Jetzt bringen unsere Zuhörer nicht raus aus der Tischtennishalle. Die sollen.
Nein, das sind ja Tischtennis-spezifische Workouts. Also das ist doch, man muss ja, du weißt es ja wohl am besten. Jetzt war ja wieder, ich glaube, bei euch war jetzt auch wieder Leistungstest oder wie das heißt, medizinischer Bumstest.
Leistungsdiagnostik.
Leistungsdiagnostik, genau. Also es ist ja doch eine wichtige Rolle, die Physis. Und wenn man die schon mal aufrechterhalten kann über den Sommer, dann wäre das doch schon mal was, die Tischtennis-spezifische Physis. Aber ich spreche auch nur für mich. Es gibt ja auch ganz viele, die im Sommer TT-Races oder VR-Cups oder wie auch immer das in den verschiedenen Landesverbänden heißt, spielen. Oder Sommer-Team-Cup habe ich gelesen. Da haben sich auch fast 1500 Teams angemeldet. Das ist, glaube ich, auch eine neue Rekordzahl. Also die Nachfrage ist ja da, es gibt genug, die sind hochmotiviert im Sommer und ich werde mir das zu Herzen nehmen, Richard. Ich werde versuchen, in Horbach bei meinem Heimatverein, wenn sie das hören, werden sie schon lachen, weil sie mich ja schon seit Wochen nicht mehr gesehen haben. Aber ich werde mir fest vornehmen, dass ich spätestens nach der Weltmeisterschaft, wenn wir aus Südafrika wieder zurückkommen, ins Training einsteige.
Ja, da nehme ich dich beim Wort.
Dann nimmst du mich beim Wort. Sehr gut, schauen wir mal, ob ich das dann auch so umsetzen kann. Und bei dir bin ich auch mal. Du bist doch auch eher ein Tennisspieler in der mittlerweile, oder? Du bist doch dann auch eher auf den Sandplätzen dieser Welt unterwegs.
Ich bin auf den Sandplätzen dieser Welt unterwegs. Die Saison beginnt. Ich spiele da in den niedrigen Klassen. Da freue ich mich auch drauf. Bislang habe ich noch nicht so viel selbst spielen können, weil wir sind ja noch mit der TG Langen-Selbold aktiv und ja, haben zwar die normale Runde abgeschlossen, aber mal schauen. Wir haben auch noch Relegation für die TG Langen-Selbold. Ja, mal gucken. Also vielleicht greife ich da nochmal zum Schläger. Und solange ich Tischtennis dann in der Saison spiele, dann schiebe ich Tennis noch so ein bisschen nach hinten. Aber geplant ist das, dass ich das ein oder andere Mal tatsächlich zum Schläger wieder greife, auch in den Mäden spielen.
Ja, freue ich mich drauf. Mäden spielen, ja, das ist auch so ein hessischer Begriff. Ja, es verträgt sich nicht so gut, Tischtennis und Tennis. Ich habe das gemerkt, am Anfang von der Tennissaison zieht man dann mit der Vorhand immer so ein Handgelenks-Vorhand-Topspin und andersrum versucht man dann die langen Bewegungen am Tischtennistisch zu machen.
Ich mache immer Handgelenk-Topspin, egal was passiert. Im Tennis auch. Und den richtigen Rückhand-Unterschnitt, den habe ich auch eingeführt.
Sehr gut. Ihr müsst noch Relegation spielen.
Ja, nicht die erste Mannschaft, aber die zweite Mannschaft.
Ah, du bist Multi-Mannschafts-Ual. Ach, vergiss es, du wirst da quasi.
Jetzt bin ich gespannt, welchen Neologismus du jetzt probierst zu machen. Multi-Mannschaftsübergreifend einsetzbar.
Ja, so genau. Sagen. Also, du bist eine Allzweckwaffe. Belassen wir es mal dabei. So, gut, also da musst du eventuell noch. Tischtennis spielen, sehr gut. Ach, apropos, ne, das müsste ich jetzt ja auch nochmal droppen für alle, die nicht am Wochenende irgendwie den Livestream geguckt haben. Ich bin noch gut in Form. Ich habe gegen Annette Kaufmann gespielt, habe mich rausgefordert am Freitag beim Training, ja. Vielleicht hat sie mir auch ein bisschen mitspielen lassen wieder, ne? Aber 11-9, ja. 10-6, da habe ich nochmal aufgedreht, ja.
Was, die hat nur in deine Rückhand gespielt, die kannte dich nicht.
Was ich wirklich erstaunlich finde, gut, das ist ja, das ist ja immer so ein bisschen, kommt natürlich auf den Spielstil der Spielerin oder Spielers drauf an. Aber es ist schon erstaunlich, wenn man immer gegen also Profi spielt. Ich habe auch mal gegen Timo gespielt, ich habe auch mal gegen die Ballmaschine von Timo gespielt. Wie der seine Topspins auf Unterschnitt, wie er die Maschine einstellt, habe ich versucht, den Ball zu ziehen. Der ist ja wirklich gerade, dass er auf meiner Seite den Tisch noch erreicht hat und nicht unter den Tisch gegangen ist. Und gegen Annette auch, da haben sich alle Topspins von ihr haben sich angefühlt wie Schüsse, die sind überhaupt nicht hochgekommen. Und das ist dann echt nochmal, also so ohne Bogen, und das ist wirklich nochmal komplett anders, da irgendwie zu spielen. Und das ist wirklich, wirklich interessant. Aber es ist natürlich, also für mich mit meinen 1700, 1800 Punkten ist das natürlich ein Witz, gegen so jemanden zu spielen. Aber ich habe mir 9 Punkte ergaunert.
Na, ja. Wahrscheinlich hat sie dich jetzt schon ein bisschen mitspielen lassen.
Ja, sie war auch noch ziemlich kalt, ja, und aber es war auch nicht mein Schläger, ja. Das war, ach nee, ich mache hier keine Werbung. Na komm, wir schauen mal zurück auf den April. Wir haben das letzte Mal aufgenommen, ich glaube mit Sadi. Das war so eine Woche nach der deutschen Meisterschaft, ich glaube 3. April. Es war ziemlich viel los in dem Monat. Wir hatten U21 EM. Das war das erste, wo wirklich Mia Kriesel und Sophia Kleder gut abgeräumt haben. Mia hat Gold gewonnen im Doppel, Bronze im Einzel und Doppel, und Sophia hat es tatsächlich bis ins Einzelfinale geschafft. Kai musste wieder abreisen, war hingereist nach dem Champions League Finale, hat sich dann erkältet, ist wieder zurückgereist. Das heißt, wir waren nur, ich glaube, Naomi war noch dabei, war nur mit 3 Mädels vertreten. Aber Mia und Sophia haben da ordentlich abgeräumt. Und
abgeräumt, kann man sagen. Und was ich dabei halt total spannend und schön für die beiden finde, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, die eben auch so mal eine extra Motivation noch gibt. Sobald man im Halbfinale ist bei einer U21-Europameisterschaft, erspielt man sich persönliche Plätze für die Einzel-Europameisterschaft der Damen und Herren. Also Stand heute haben wir 8 garantierte Plätze bei den nächsten Europameisterschaften, vorausgesetzt wir spielen bei der Mannschaft Europameisterschaften auch, ich sag mal, in einem vernünftigen Rahmen, und haben mit Mia, mit Franziska Schreiner und mit Sophia, ja, 3 zusätzliche Starterplätze. Hätte mir natürlich gewünscht, dass der Kai da auch einen ergattert, aber gut, der kriegt noch eine Chance. Es gibt noch eine U21-Europameisterschaft. Und ja, ganz starker Auftritt von den Mädels, von Mia, von Sophia, ja, gerade von Sophia auch mit ihrer Verletzungsmiserie, aber auch Mia, die hier wirklich ein ganz, ganz tolles Turnier gespielt hat. Also, da sage ich Hut ab, ich habe mich total für sie gefreut.
Genau. Sophia hat man ja auch schon da, du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen die Knoten-geplatzt-Geschichte. Und Mia, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja auch ist Jahrgang 2.6, oder? 2.5, 2.6, ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher. Viele Steckbriefe geschrieben für die ganzen. Aber Mia hatten wir gar nicht am Livestreaming-Tisch. Auf jeden Fall, dieser kann noch ein paar Jahre U21 spielen, um es mal so zu sagen. Also auch schon wirklich herausragend. Die ist auch,
ja, und auch, weißt du, so ein bisschen ein spezielles Spielsystem auch, nicht? Also mit Noppen, kurzen Noppen auf einer Seite, dreht dann zwischendurch auch mal. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ja, mal schauen, was noch draus wird. Und im Augenblick nochmal, Gratulation. Wirklich ein schönes Ding. Und sie hat ja auch bei den U19 ganz gut gespielt eigentlich, nicht?
Genau, können wir gleich mal kurz hinspringen. Hast du ein bisschen was gesehen? Hast du es ein bisschen so verfolgt, zumindest die Ergebnisse?
Ja, also Ergebnisse auf jeden Fall. Und ich habe zwischendurch ja auch mal kurz in den Stream geschrieben. Ja. Da war ja sozusagen das Kompetenzteam Nachwuchs mit Tobi, mit Sophia und mit dir am Start. Lara war zwischendurch auch mal bei euch am Mikro, ich glaube das denn auch mal, also insofern, ja, war doch eine nette Geschichte und ja, spannenden Sport auch gesehen.
Genau, Annette Kaufmann hat erwartungsgemäß, kann man glaube ich sagen, das Turnier gewonnen, hat, nachdem sie am Samstag dann doch ein bisschen überraschend im Viertelfinale Mixed schon ausgeschieden war mit Wim Verdonschotz, das dann knallhart durchgezogen am Sonntag, hat gegen Josie Neumann gespielt, wo man ihr etwas angemerkt hat, und ihre Trainerin und Schwester Alex hat es dann auch im Interview gesagt bei uns, dass sie schon nervöser war als sonst, weil ja das schon auch ein Spiel ist, wo viele drauf gucken, wo so die 2 Rising Stars, sage ich mal, aufeinandertreffen. Fand ich auch super, dass Alex das dann so preisgibt, und man hat es aber auch ein bisschen angesehen. 2. Satz war sehr knapp, aber so oder so, da liegen natürlich trotzdem noch, ja, 1-2 Klassen dazwischen unterm Strich, aber es sind auch 2 Spielerinnen, auf die wir uns absolut freuen können, oder?
Ja, absolut. Also da ist Potenzial auf jeden Fall da. Wir haben ja zum Glück im weiblichen Bereich eine ich will mal sagen, nicht eine Riesenbreite, aber wir haben ein paar Spielerinnen, zu denen sicherlich auch eine Josie gehört, die wirklich sich erstmal für die Sportart committen, die richtig Bock darauf haben und die auch schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt haben. Auch mit Itagaki zum Beispiel, das Doppel von den deutschen Meisterschaften, das hatten wir ja auch schon mal kurz thematisiert. Also ein bisschen was bewegt sich und das ist natürlich auch klasse. Ja, am Ende ist natürlich entscheidend, dass man immer, deswegen habe ich dich so ein bisschen heute versetzen müssen, ein paar Gespräche, dass man natürlich immer wieder schauen muss, dass man nicht ein Ergebnis immer nur nimmt, sondern, wie sagt man das so schön, der DOSB liebt diesen Ausdruck, Tischtennis ist eine Sportart des langfristigen Leistungsaufbaus. Das bedeutet, wir müssen immer gucken, wie wir es eben optimal hinbekommen, dass wir eben sagen, okay, das ist jetzt keine Geschichte eines Jahres, sondern eine Geschichte von vielen, vielen Jahren. Welche Turniere spielt man? Wie entwickelt man sich? Wie kriegt man das gebacken mit Schule und Leistungssport? Das ist natürlich bei den Mädels noch mal ein bisschen, ich sag mal, insofern was anderes, weil natürlich auch dann eine Perspektive sicherlich sehr, sehr gut ist im Damenbereich, aber es werden natürlich trotzdem auch andere Gelder verdient als im Herrenbereich. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger auch zum Teil, sich final zu einer Profikarriere zu committen. Aber ja, wir haben ein paar, die sich da anschicken und ist natürlich auch dann spannend, wenn du so zwei, ich will fast sagen, nochmal unterschiedliche Generationen mit Annette und Josie in einem Viertelfinale so gegeneinander spielen lässt. Da war Annette ausnahmsweise mal die Ältere.
Genau, da war Annette ausnahmsweise mal die Ältere. Was mich aber wirklich sehr freut, und das ist auch so eine Tendenz, die ich jetzt schon öfters gesehen habe, dass wirklich das Interesse auch sehr groß ist, natürlich explizit auch an den beiden. Das hat man auch im Livestream gesehen, das merkt man jetzt auch an den Aufrufen danach. Ja, hab da gestern, glaube ich, das Spiel, also was wir da mit aufgenommen haben, hochgeladen zwischen Josie und Annette, war nicht das ganze Spiel, weil die nicht am Streamingtisch gespielt haben, sondern daneben, aber wir haben da so ein bisschen rübergeschwenkt und ich glaube, das ist noch niemand Tag online, hat irgendwie schon 10.000 Aufrufe und so viele Kommentare, was für unsere Verhältnisse relativ viel ist. Also man merkt auch, das Interesse ist groß daran, das ist schön für die Frauen, für die Mädchen, freut mich wirklich auch. Also grundsätzlich ist das Interesse relativ groß, auch an so einem Livestream, das ist natürlich auch für uns schön. Und dass dann auch die Mädchen so ein bisschen mehr im Fokus stehen, kann man fast sagen, mittlerweile in der Generation als die Jungs. Freut mich für die Mädels. Aber bei den Jungs muss man auch sagen, André Bertelsmeier, letztes Jahr so ein bisschen überraschend noch im Finale gewesen bei den deutschen Meisterschaften U19. Dieses Jahr als Top-Gesetzter ins Turnier gegangen und hat es auch wirklich sehr, sehr souverän runtergespielt. Ja. Vielen, vielen Spielern, die ja ein ähnliches, gleichwertiges Niveau haben, hat er sich am Schluss wirklich souverän durchgesetzt. Und herzlichen Glückwunsch auch an ihn im Finale gegen Leighton Ullmann.
Ja, hat er wirklich stark gemacht. Hat wirklich ein bisschen ein spezielles Spielsystem, finde ich, weil er eben einfach sehr, sehr gut im Aufschlag, Rückschlag und im passiven Bereich ist. Braucht noch so ein bisschen Luft, um eine Durchschlagshärte zu haben. Hat einen guten Rückhandblock. Hat vielleicht so ein klein wenig was von einem Christian Süß. Ist ja auch manchmal so ein bisschen impulsiv, auch sozusagen ähnlich wie Christian durch die Hammerriege gelaufen, Grün-Weiß-Bad Hamm, hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt und bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Bin vor allem ja auch gespannt Richtung Jugend-Europameisterschaften, denn eine deutsche Meisterschaft ist eine Sache, aber wir wollen natürlich auch schauen, dass wir da eben international angreifen können. Und da hoffen wir natürlich auch, dass der André nochmal eine Schippe drauflegt.
Ja, genau. André Blockmeier, wie Tobias Hippler ihn genannt hat, aufgrund seines herausragenden Passivspiels. Aber auch Dustin war ja da, auch
ein bisschen André unterhalten. Blockmeier.
André Blockmeier. Letztes Jahr war es noch Danger, ja, da hat er, der Michi Servati hat ihn ja gecoacht. Der Danger, der muss jetzt mal ein bisschen mehr dieses und jenes machen. Dieses Jahr André Blockmeier, aber Spitzname hin oder her, das Ding hat er souverän runtergespielt und Tobi Hippler, der kann sich freuen, denn die beiden Finalisten spielen nächstes Jahr in seiner Mannschaft, in seinem Verein bei Köln und die haben dann sicher auch ein ganz spannendes Team beieinander.
Ja, auf jeden Fall, es ist ein spannendes Projekt, also insofern schauen wir mal, wie die nächstes Jahr das Ganze, die zweite Liga sozusagen rocken.
Genau. Und ja, war eine super Veranstaltung. An der Stelle auch nochmal TSG Alten in Lehrte, ja schon oft Veranstaltungen gewesen, die machen das immer richtig gut. Das Team um Lars Hebel, also war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr wird. Dann wird es alles ein bisschen anders, denn dann wird es Teil der Tischtennis-Finals sein und es wird so ein bisschen anderen Zeitplan geben und ich denke auch das Streaming und alles wird so ein bisschen anders sein, aber ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, beziehungsweise da haben wir uns jetzt selbst noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wie wir das dann da präsentieren im Livestreaming und so weiter und so fort, aber eins ist klar, es wird wieder alles zu sehen geben. So, Herr Brause, WTT Champions, jetzt kommen wir zu deinem absoluten Spezialgebiet. Da waren ja direkt zwei, also eigentlich drei, aber zwei Champions in
Und in Macau.
Ja, das hätte ja das kann der Franke aussprechen, da ist kein R drin, kein nix. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. In Xingxiang Ruben Filus ins Viertelfinale gekommen. Die Damen haben es ins Achtelfinale geschafft. Nana Nina Ying. Ruben war so ein bisschen, hatte gewonnen gegen Calderano.
Ja, beim ersten Champion.
Genau, und dann gegen Lin verloren, oder? Habe ich es richtig im Kopf?
Ja.
Und ja, in Macau hat dann Dima mitgespielt. Der hat erst gegen Lim und in Korea gewonnen, dann gegen Calderano verloren. Und dann haben wir noch das, sprechen wir erstmal über die Champions. Was hast du da so mitgenommen von den zwei Turnieren?
Ich habe phasenweise wirklich starke Matches gesehen. Aber eben auch so ein bisschen gefühlt, dass uns ein klein wenig das Training fehlt, weil es ist natürlich auch aus einer Phase für fast alle Spieler gekommen, wo man unheimlich viel gereist ist, unheimlich viel Bundesliga-Matches gehabt hat und wir müssen natürlich auch immer wieder schauen, dass wir genügend Trainingsphasen einlegen können. Jetzt muss man wissen, das WTT Champion System ist ein Mandatory Event. Also das kann man wirklich eigentlich nur bei Krankheit absagen. Aber das ein oder andere Mal habe ich schon gedacht, naja, da ein paar Prozent fehlen vielleicht, um eben wirklich diese Chancen noch ein bisschen optimaler zu nutzen. Ich hoffe, dass wir das vor der Weltmeisterschaft jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal hinbekommen. Wir haben ja trotzdem auch in Vorbereitung auf der WM noch die Playoff, die natürlich auch gespielt werden muss. Also das bleibt die ganz große Herausforderung, sehr, sehr genau zu überlegen bei allem Run auf die Weltranglistenpunkte, wann spiele ich was? Und ist natürlich auch so, ich bin auch so ein bisschen nach wie vor drüber gestolpert, wir haben das ja gesehen, Best of Five, es geht unglaublich schnell, ist natürlich auch nochmal so eine mentale Geschichte, also wenn man da einen schlechten Start hat, kann das Spiel komplett schnell in eine andere Richtung gehen. Sind natürlich auch, ist nicht das erste Mal, wir spielen das natürlich auch in weiten Phasen bis zum Halbfinale mit Best of Five, dem muss man natürlich einfach auch das Ganze akzeptieren, aber ich sehe schon auch, dass im Mental für die Spieler das ein sehr, sehr hoher Druck ist, wirklich zu spüren, hey, das Spiel kann gleich vorbei sein und es gibt keine Gruppenspiele, was auch okay ist. Ich will es einfach nur noch mal so ein bisschen herausarbeiten. Aber es ist natürlich schon für ein Spiel nach Bangkok oder für ein Spiel nach Macau, das ist natürlich schon ein Riesending, was du immer hast. Und das macht natürlich was auch ein bisschen mit den Spielern. Und normal mein Ding ist, ich glaube, wir haben nicht immer gut gespielt. Wir haben nicht immer unsere Chancen optimal genutzt. Und das führe ich so ein klein wenig darauf zurück, dass wir eben tatsächlich einfach auch nochmal eine Trainingsphase jetzt brauchen. Die nehmen wir uns jetzt. Und dann hoffe ich, dass wir bei den Weltmeisterschaften die Chancen besser nutzen.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Was mich so ein bisschen gestört hat, hat mir ein bisschen leid getan, ist dieses Auslosungssetzungsprozedere, dass Patrick Franziska irgendwie gefühlt zum 100. Mal den schwerstmöglichen Auftaktgegner bekommen kann, obwohl er ja Top 16 ist, dass dafür halt dann, ich hilfe nochmal auf die Sprünge, es werden glaube ich nur die Top 8 gesetzt, oder?
Ja,
die restlichen
also
werden wild
man
gelost.
Man muss sich das, wir haben lange drum gekämpft, auch in diversen Arbeitsgruppen. Grundsätzlich ist das die Idee von WTT, möglichst früh verschiedene Paarungen zu ermöglichen. Und da ist natürlich eine Setzung ich sag mal, ein bisschen hinderlich mitunter. Und am Anfang haben wir weder bei WTT Champion noch beim Grand Smash viel gesetzt. Mittlerweile ist es so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass es eine 25%-Regel gibt. Das bedeutet bei WTT 32 Starter, 8 Leute werden gesetzt. Beim Grand Smash hast du 64 Starter, da werden 16 gesetzt und so weiter. Also das ist schon ein bisschen angepasst, damit man etwas mehr setzen kann. Ich glaube einfach, Patrick, ich weiß nicht, wer da in den Lostopf gegriffen hat, aber wir müssen dem Patrick demnächst so eine Losfee an die Seite stellen. Ich bin es sicherlich nicht. Ich habe da auch nicht ein glückliches Händchen bei. Aber tatsächlich hat er wirklich da einfach Lospech gehabt. Hat, finde ich, trotzdem anständig gespielt. Und insofern, ja, vielleicht gleicht sich das dann in den nächsten Turnieren irgendwann aus.
Ja, sicher irgendwann. Gut, dass wir kein Phrasenschwein haben, wie beim Livestream, auch irgendwann gleicht sich's immer aus, aber trotzdem, dass man vielleicht ein bisschen mehr belohnt wird für seine Weltranglistenposition oder ja, das Standing, das man hat. Und ja, man sieht ja dann immer andere Begegnungen, wo man sich denkt, okay, die haben jetzt mit Franziska Harimoto so oder Fan Zhendong oder gegen wir dann gespielt hat, so gar nicht viel gemein von der Qualität her. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht zu Begeisterungsstürmen bei den Spielern führt, auch wenn sie mal Glück haben, ja, dass sie quasi so einer Lotterie ausgesetzt sind. Ich glaube, ja. das findet dann keiner so gut. Aber gut, er wird auch wieder gute Lose bekommen und große Erfolge feiern. Vielleicht auch bei einem schlechten Los, man weiß es ja nie. WTT Contender Bangkok hat man noch. Dimi gegen Carlson verloren. Was da ein bisschen so auf, wer da so ein bisschen hat auf sich aufmerksam oder aufhorchen hat lassen, war mal wieder Bennett Duda. Ein ja, gutes Spiel gemacht gegen.
Einmal gegen Jan Schalek gewonnen und dann gegen Zhu Jihao 2-1, 8-6, 2-2, 8-8. Dann hat er eben da ein, zwei Kleinigkeiten eben, die nicht geklappt haben, aber hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Hätte sich wirklich auch absolut verdient. Ich kann euch nur aber allen sagen, er ist direkt dann nach Bangkok wieder in die Trainingshalle und schraubt an den verschiedensten Sachen. Aber ich glaube, er hat schon einiges an Selbstvertrauen mitgenommen. Wie im Umkehrschluss natürlich Dimitri das noch ein bisschen verdauen musste gegen seine Niederlage gegen Carlson, muss man natürlich auch sagen, er hat jetzt nicht das erste Mal gegen Carlson verloren, ne? Hat auch bei den Europameisterschaften gegen Carlson verloren oder auch mal beim Weltcup. Also es ist sicherlich kein ganz leichtes Spiel für ihn, aber jetzt ist es eben wichtig, auch da bei Dimitri Trainingsphase die nächsten 2 Wochen eben optimal nutzen, bis wir dann eben bei den Weltmeisterschaften oder zu den Weltmeisterschaften am 16. und 17. Mai fliegen.
Genau, bevor wir zu dem kommen, was ich noch ganz vergessen habe, wir haben ja das letzte Mal unseren Betriebsausflug dann nach der Sendung gestartet zum Champions-League-Finale und das hat sich als ein ziemlich langer Betriebsausflug entpuppt, der bis nachts um, wann waren wir daheim? Halb vier? Ich glaube, ich war um halb vier daheim.
Es war massives Jetlag, aber es war natürlich auch ein absoluter Kultfaktor und ja, war ein ganz großes Match, kann man nicht anders sagen, oder?
Genau, das kann ich auch nur so unterstreichen. Ich weiß gar nicht, wie lange es ging, 5 Stunden?
Fünf Stunden.
Mit dem Golden Match wieder.
Also ich bin unterm Strich kein wirklicher Freund vom Golden Match, aber nichtsdestotrotz, es war mega spannend. Und ja, wir haben jetzt, was die Champions League angeht, sowohl das Halbfinale Düsseldorf gegen Neu-Ulm als auch das Finale gegen Saarbrücken, das war wirklich, wirklich stark. Auch nochmal, ich bin kein großer Freund vom Golden Match, aber man konnte natürlich dann auch so ein bisschen strategisch denken, wie stelle ich wann auf, ja, und ja, also spannend war es schon insgesamt. Und ja, bei 1-1 dann Kai Stumper gegen Darko Jorgic, ja, war auch ein enges Ding und muss sagen, am Ende hat Saarbrücken das gewonnen und das war natürlich eine Riesenfreude, eine Riesenfeier. Roland Berg, der ja maßgeblich damit beteiligt ist, auch beim FC Saarbrücken, der hat sich leider beim Jubeln ein bisschen verletzt. Also gute Besserung, der hat da wirklich sich den Fuß mehr als wehgetan und ich hoffe, dass er schnell wieder fit wird. Aber ja, kleine Anekdote so am Rande.
Genau. Ja, das war der absolute Showdown. Auch Franz 2x5-5 im 5. Satz, also dieser Golden Point oder wie man ihn dann nennen mag, ist auch, selber kennt man das ja gar nicht, stelle ich mir auch extrem schwierig vor, wenn du genau weißt, okay, dieser eine Punkt entscheidet jetzt über Sieg oder Niederlage. Man hat ja immer immer dieses, okay, also entweder es geht nur für einen um Sieg oder Niederlage, beziehungsweise für einen Sieg, andere Niederlage, oder man hat halt noch eine Chance, wenn es dann 11-12 steht oder so, oder 12-12 oder was weiß ich, aber das ist ja wirklich für beide, entscheidet dieser eine Punkt, ob sie gewinnen oder verlieren, also das ist schon
absoluter Wahnsinn. Also ich freue mich dann ja eigentlich, weil man hat das ja immer nicht so absolut präsent. Jetzt mal, okay, jetzt geht's in den fünften Satz und jetzt kann man die Spannung aufbauen und das ist ja, und plötzlich steht's 5-5, eine macht den nächsten Punkt und dann jubeln alle und da musste ich mich immer erst 2-3 Mal dran gewöhnen, weil man spielt das ja nicht so häufig. Ja, aber es ist natürlich wirklich also Timo würde sagen Geschwindigkeitsschach. Und dann ist es dann wirklich so eine Fast Lane, bei 5-5 dann diesen Sudden Death Punkt zu machen. Ja, der, wie sagt man so schön, dem einen gefällt, dem anderen nicht, also, aber spannend ist es eminent.
Wollte ich gerade sagen. Spannend ist es allemal. Über alles andere kann man streiten. Ansonsten, in diesem April, Richard, wir hatten am Wochenende noch die deutschen Meisterschaften im Paratischtennis, hatten wir ja auch kürzlich. Volker und Walletter, ja, Valentin Baus wird der deutsche Meister geworden. Es gibt ja ganz viele Wettkampfklassen, dann bei den Para-Deutschen Meisterschaften im Tischtennis. Haben über 200 Teilnehmer mitgemacht, ja, dreimal Gold für Sandra Mikulaschek zum Beispiel, Tom Schmidberger, Valentin Baus wird der deutsche Meister geworden. Und wir hatten die deutschen Meisterschaften der Senioren, lieber Richard, in Ahrensburg. Da wurden auch über 50 Titel vergeben, kann ich jetzt nicht alle Altersklassen hier vortragen, ja. AK40 hat Sonja Rockenhofer gewonnen, kennt man ja vom Namen so ein bisschen, und Daniel Schildhauer. Ja, und die älteste Altersklasse war 85. Dort hat
das finde ich stark.
Horst ja. Hedrich und Marianne Blasberg gewonnen. Hast du eigentlich schon mal Senioren-Deutsche Meisterschaft mitgespielt oder irgendwelche Europa-Weltmeisterschaften? Nee, oder?
Nee. Das ist, wie sagt man so schön, mein Sohn würde sagen, eine lange und traurige Geschichte. Nein, Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich einmal zweimal eine deutsche Mannschafts-Senioren-Deutsche Meisterschaft gespielt für die TG Lang-Selbold. Beim letzten Mal habe ich mich so unglücklich am Finger verletzt, dass ich 4 Monate gar nicht mehr spielen konnte. Also insofern, das war wirklich kein Spaß. Also ich muss sagen, das letzte Mal hatte ich das zumindest so präsent, dass es insofern ganz witzig war. Man trifft natürlich so viele alte Bekannte, aber bislang, sage ich, hat mich der positive Seniorenvirus noch nicht so final gepackt. Also ich spiele eigentlich keine Seniorenveranstaltungen. Vielleicht kommt das auch irgendwann, wollen wir mal schauen. Ich fokussiere mich dann nach wie vor auf die Ligenspielen, aber weiß natürlich, dass das eine ganz große Veranstaltung sind und kann das natürlich auch verstehen. Das ist wirklich so ein Meet and Greet. Aber bislang selbst hat mich dieser Virus nicht gepackt.
Na, noch 3 Jahre, dann können wir zusammen antreten, Richard.
Dann überlege ich es mir nochmal.
Können wir Team Ping Pong Browser an den Start schicken. Und können da mal richtig aufmischen.
Ja.
Ich hoffe, wir mischen richtig in Dörben auf. 20. bis 28. Mai, Weltmeisterschaft. Erstmals in Afrika haben uns diese WM vor der Nase weggeschnappt, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, wir hatten uns ja auch beworben, da ein großes Bid, wie man es auf Englisch sagen würde, abgegeben, aber leider dann von den Delegierten nicht gewählt worden, sondern eben Dörben. So, das war vor 2,5 Jahren. Jetzt steht die WM vor der Tür, Richard. Und wie laufen denn die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften? Was steht jetzt noch so an? Du fliegst sogar einen Tag später, aber ich fliege da auch mit
Tag am später, 16. Genau, am 16. Also ist die Abreise. Und also in erster Linie jetzt Training, um einfach nochmal nicht nur am Feinschliff, sondern auch das eine oder andere nochmal aufzuarbeiten. Wir haben ja zum Glück eben erfahrene Spieler an Bord, die in 2 Wochen wirklich auch jede Menge, ich sag mal, an Trainingserfahrungen auch ins Spiel direkt ummünzen können, auch an Kleinigkeiten nochmal arbeiten können. Wir hätten gerne 3-4 Wochen gehabt. Ich sag mal, der Champion in China ist relativ kurzfristig reingekommen. Insofern ist natürlich immer wieder diese Wettkampfdichte, die man hinterfragen muss, gar keine Frage. Unterm Strich bleibt es aber, dass wir jetzt diese letzten 2 Wochen eben versuchen, so gut es geht zu nutzen. Ja, und du wirst mich sicherlich fragen, Was machen wir denn bei den Weltmeisterschaften? Und ich würde sicherlich sagen, ich weiß, dass wir sehr gut spielen, aber die Ergebnisse kann ich noch nicht voraussagen. Nein, aber Spaß beiseite, es ist, auch wenn es fast wieder ins Phrasenschwein gehört, es ist so eng beieinander wie wirklich ganz, ganz, ganz selten. Es hat sich so viel getan. Es ist im Augenblick so viel in Bewegung, ohne dass man jetzt das Ganze nur an einzelnen Namen festmacht, sondern auch in, ich sag mal, die sogenannte zweite Generation ist oder zweite Garde ist so sehr herangerückt. Wir haben ein paar junge taiwanesische Spieler, wir haben ein paar junge Hongkong-Spieler, die eben einfach jetzt sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht haben. Mal gucken, wie die einzelnen Nominierungen dann natürlich sind. Da muss man nochmal gucken, wer dann am Ende wirklich alles da ist, anreist. Aber es ist alles mega eng beieinander. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir eine sehr gute Rolle spielen. Aber wir haben wirklich viel zu tun, um zunächst mal dorthin zu kommen, dass wir sagen, wir bestätigen die Setzung und wir gehen nochmal eine Runde weiter. Und dann sind wir immer noch nicht sicher in Medaillenrängen, weil eben im Augenblick alles so stark in Bewegung ist. Die Lebrun-Brüder, also Alexis Lebrun ist jetzt erste 20 in der Welt. Das bedeutet, der ist nicht erste 16 gesetzt. Das ist sozusagen ein bisschen ein freies Radikal. Der kann natürlich da auch richtig für Furore sorgen, um einfach nur sich an dem Spieler jetzt, der jetzt beim Champion so gut gespielt hat, festzumachen. Also Anton Kallberg, der in Bangkok super gespielt hat, auch da, der ist auch nicht erste 16 gesetzt. Also sind so viele Leute eng dabei. Trotzdem glaube ich, dass wir mit einem guten Selbstvertrauen nach Durban gehen. Aber eben, wir haben da eine Menge zu tun und ja, müssen jetzt die zwei Wochen sehr, sehr gut nutzen.
Ich habe auch irgendwie dieses Mal so das Gefühl, dass ich noch nie so hatte, dass irgendwie alles so durcheinander. Ich weiß auch nicht, also irgendwie ich kann uns
gehen wir noch mal auch zu den Damen, ja? Also da kann auch so viel geschehen, wenn ich mal schaue eine Han Ying, die so konstant unter den ersten 10 in der Weltrangliste ist, eine Nina, die sich stabilisiert hat, eine Nana. Ich bin gespannt, was passiert mit Sabine, aber natürlich auch mit einer Annette Kaufmann, welche Erfahrungen nimmt sie mit aus Durban? Wie performt sie in Durban? Also da sind so viele Dinge, die im Augenblick in Bewegung sind. Oftmals hat man ja immer dann geguckt, okay, wie können die Deutschen oder die Japaner die Chinesen angreifen? Heute haben wir wirklich zwei Handvoll Spieler, die den gleichen Traum haben. Genau. Und das ist ein bisschen anders als früher.
Ich sehe auch irgendwie Europa, mal die Lebrons rausgenommen, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wir kann ich überhaupt nicht so richtig einschätzen. Ich finde aber auch jetzt die Dominanz der Chinesen, sowohl bei den Herren, bei den Damen, auch verhältnismäßig gering. Also natürlich immer noch, aber man weiß natürlich auch, dass die gerade bei den Höhepunkten dann immer on point sind. Aber so die letzten, vielleicht liegt es auch in der Setzung, dass die dann nur 5 Sätze, nur 3 Gewinnsätze. Dann ist es mal, gibt es eine schlechte Setzung, dann kommen solche Spiele raus, dass mal Chen Meng verliert oder Liang Qingkun jetzt oder wer auch immer. Also das ist irgendwie ist alles so ein bisschen, ich bin gespannt. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich kann auch unser Team, ich weiß nicht, überhaupt nicht so richtig einschätzen. Dima ist so ein bisschen eine Wundertüte, finde ich, aktuell noch. Timo, kannst du vielleicht nochmal ein Update geben, wie es da aussieht?
Ja, das bleibt ein bisschen eine Wundertüte, um deiner Begrifflichkeit zu bleiben. Ja, also wir hoffen, dass er fit wird, aber wir können auch sind weit davon entfernt, da zu sagen, hier, der ist auf jeden Fall dabei. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen final entscheiden. Also insofern, ja, wie du gesagt hast, es ist unglaublich viel Bewegung, in Bewegung, auch im deutschen Team. Und ja, also die WM, es gibt keine Freilose in der ersten Runde und das meine ich in mehr als einer Variante. Da muss man schon von der ersten Runde an hellwach sein.
Genau, und vielleicht noch, wo auch ein paar Fragen kamen, war zur Doppelaufstellung von uns. Zum Beispiel, dass Timo jetzt mit Dang gesetzt ist und Benne mit Franz. Das ist ja eigentlich genau vertauscht, wenn man das mal nimmt. Warum so eine Aufstellung? Was hat das für einen Hintergrund?
Gut, jetzt, das geht natürlich davon aus, dass Timo spielt.
Ja, natürlich.
Wenn Timo nicht spielen sollte, müssen wir natürlich nochmal neu überlegen. Naja, es ist natürlich auch für uns mit dem System, was wir mit WTT haben, immer eine Herausforderung. wie wir Doppel an den Start bringen. Ne? Man hat eine relativ restrikte Art und Weise, wie viel Doppel kriege ich rein. Und wenn ich jetzt ein neues Doppel bilde, dann kann es mir passieren, dass ich gar nicht in einen Grand Smash oder in einen Star Contender oder in einen Contender einen Startplatz bekomme. Das kann ich dann wiederum nur über eine Wildcard, was auch nicht ganz leicht ist zu bekommen. Wir sind sicher, dass egal mit welcher Doppelkombination wir spielen, wir wirklich sehr gute Doppel haben. Aber wir wollen natürlich auch im Hinblick auf Paris mögliche Doppelkombinationen an den Start bringen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund dabei. Wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal schauen, wie die genaue Mannschaft aussieht, und dann treffen wir eine finale Entscheidung. Aber das war eigentlich so die Idee, dass wir sagen, wir wollen da bei den Weltmeisterschaften auch eine neue Doppelkombination an den Start bringen, die trotzdem sehr, sehr spielstark sein wird. Da sind wir auch überzeugt. Aber das ist so der Ansatz dahinter gewesen.
So, sehr gut. Also wir sind gespannt. Wenn du dieser Weltmeisterschaft ein Adjektiv zuordnen könntest im Vorfeld, welches wäre das? Oder eine Überschrift oder ein Namen? Sowas wie die große Unbekannte.
Bleiben wir doch bei Überraschungstüte.
Die Wundertüte.
Die Wundertüte. Die Wundertüte ist besser.
Dann schauen wir mal, was in der Wundertüte so drin ist. Ich hoffe, viel Süßes, wenig Saures. Und wir werden natürlich umfangreich und ausgiebig berichten. Mal schauen, vielleicht kriegen wir auch mal, wenn wir beide schon dort sind, auch mal wieder wie in Tokio, zwei Spezialfolgen hin von live vom Beach, von Durban Beach. Und wir machen mal einen Abstecher in unser Ping-Pong- und Brause-Vereinsam, würde ich sagen.
Ja, machen wir mal.
Und graben mal in den Geschichtsbüchern der Weltmeisterschaften. Bevor wir auf eure Lieblingsspiele, was ihr uns geschrieben habt, spektakulärsten WM-Matches, WM-Duelle, bevor wir dazu kommen, habe ich mir überlegt, wir machen erstmal wieder unsere Top 3. Richard, möchtest du anfangen als ausgewiesener Experte oder brauchst du noch einen Moment, um zu überlegen?
Wir haben ja jetzt, du hast jetzt viel eben von im Vorfeld von Durban auf eine Einzel-WM gesprochen, aber es sei mir erlaubt, einfach auch mal die Mannschafts-WM natürlich mit da reinzunehmen. Und für mich ist eindeutig die Weltmeisterschaft in Dortmund 2006
war beim Bremen.
Ja, sorry, ich bin, ach, jetzt Asche über mein Haupt, in Bremen, siehste mal, ich habe an Dortmund gedacht, aber nein, für mich bleibt die Weltmeisterschaft in Bremen richtig, richtig speziell. Einmal das Spiel von Timo gegen Marlin, dann einfach auch den Auftritt von Christian Süß, der auch so ein bisschen Wang Li-Chin am Wackeln hatte, und dann finde ich ganz, ganz denkwürdig auch auf einem ganz hohen Niveau Timo gegen Wang Li-Chin dieses Spiel. Das ist für mich ein spezielles Highlight, wahrscheinlich auch, weil es eben eine riesen Atmosphäre war. Wir haben extra noch, ich erinnere mich da, mehr Zuschauer reinlassen dürfen. Es war also ein Wahnsinns-Zuschauerandrang. Es waren 12.000, 14.000 Zuschauer in der Halle. Das ist für mich so ein ganz spezielles Highlight.
Und du warst Nationaltrainer damals auch, oder?
Ich durfte damals Nationaltrainer sein mit einer Situation, wo wir nicht so genau wussten. Wir wollten auf jeden Fall eine Medaille. Damit sind für mich auch unglaublich viele Emotionen mit dieser Heim-WM verbunden. Also insofern, das ist für mich ein ganz großes Highlight.
Ja, da fehlen noch zwei.
Es fehlen noch zwei, genau. Und dann, es bleibt für mich, dass ich sage, für mich auch das Spiel, auch wenn Timo es verloren hat im Halbfinale, Timo gegen Zhang Yike, 2013. Dieses Spiel einmal, weil Timo vorher im Viertelfinale gegen Chen Qi eben gewonnen hatte und damit seine erste Medaille gehabt hat. Aber die entscheidende Geschichte ist für mich auch die Art und Weise, wie dort gespielt wurde. Ja, also so früh die Bälle zu nehmen, so schnell, wie Timo sich da bewegt hat und am Ende doch mit Zhang Yike, der immer noch mal einen draufgelegt hat, das gehört für mich da irgendwo ganz nach oben rein. Ja, und ich gehe noch mal ein bisschen in die Vergangenheitsbetrachtung. Wir sind ja schon in den Geschichtsbüchern. Für mich gehört auch zu den Highlights sicherlich, um mal weg von Einzel oder Mannschaft zu sehen, einfach das Doppelboll-Süß. Wenn ich mir anschaue, wie extrem stark Marlin Cenci über ihre ganze Doppelkarriere gespielt haben und was Timo und Christian dann eben auch in diesem Halbfinale geliefert haben, auch wenn es am Ende nicht zum WM-Titel gelangt hat. Das ist das, wo ich eben auch irgendwo als Trainer, als Sportdirektor so ein bisschen mit involviert war.
2005
war das. Auch da wieder, ich weiß nach wie vor, wie die Jungs dann abgeschirmt worden sind, weil eben 15.000 positive gestimmte Chinesen probiert haben, da den Autogramm zu erhaschen. Das war natürlich eine ganz, ganz große Geschichte. Und das wären so meine Highlights, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders sind, als man vielleicht sonst so auf den ersten Blick erwarten würde. Also haben natürlich noch mehr Highlights, aber lassen wir es mal so auf dem Stand jetzt.
Sehr gut. Naja, es passt doch, weil ich habe jetzt noch welche rausgesucht, wo ich wirklich selber dabei war oder Erinnerungen dran habe. Und ja, ich bin ja jetzt nicht schon immer so tief in der Szene drin wie du. Deswegen, aber wo ich auf jeden Fall mich sehr gut dran erinnern kann, war der Weg von Werner Schlager 2003. Also vor allem, ich glaube, die letzten drei Spiele waren's dann. Ich habe jetzt mal das Halbfinale rausgepickt gegen Wanglikin. Das war, glaube ich, 4-3. Das Finale war ja dann gegen Jose Huck.
Nee. Das war das Halbfinale gegen Kong Linhui. Das Viertelfinale war Wanglikin. Und das ist natürlich denkwürdig gewesen, weil jetzt lasst mich nicht lügen, ob er 3 oder 4 Matchbälle abgewehrt hat. Und wenn man mit Werner heute noch drüber spricht, ich glaube, dass den einen oder anderen Ball, den kann auch nur oder konnte damals nur ein Werner Schlager abwehren. Also, das war ganz herausragend, was Werner da geliefert hat. Und dann diese Reihe aufzumachen, Kong Linhui, der dann ja auch so ein bisschen versucht hat, mit den Zuschauern zu spielen, und Werner, der als fast stoisch Ruhe ausstrahlend das Ding eben so fokussiert zu Ende spielt, mit am Ende dem Weltmeistertitel für ihn. Ja, hast natürlich völlig recht, das ist auch ein absolutes Highlight. Das sind so Spiele, denke ich, die schreibt vielleicht nur eine WM und vielleicht nochmal Olympische Spiele.
Genau, man kann sich, glaube ich, noch ganz gut erinnern, wie voll die Halle damals in Paris war. Und ich glaube, Werner Schlager hat sich in Österreich damit auch unsterblich gemacht für alle Zeiten, auch außerhalb der Tischtennis-Bubble. Damals natürlich, wie gesagt, da hat man ja jedem Europäer im Prinzip auch die Daumen gehalten, wie man es heute natürlich auch noch macht, gegen Asien oder gegen China. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, aber ja, das war das eine. Dann, was ich auch noch sehr präsent habe, ist, weil ich auch dabei war, war der Timo Boll gegen Malong 2017 bei der Heim-WM. War auch ein sensationelles Spiel. Die Stimmung war natürlich auch Wahnsinn damals. 2-4 verloren. Ich erinnere mich, ich glaube, er hat im sechsten Satz sogar noch 8.
Nochmal geführt.
Aber zumindest noch den Entscheidungssatz auf dem Schlappen gehabt, sozusagen, auf der Patsche, auf dem Schläger. Hatte dann aber, ich glaube, 11-9, 12-10 verloren, den sechsten Satz, aber ein unglaubliches Spiel, unglaubliche ganz Stimmung. Großes Spiel.
Ja.
Weil es halt auch das letzte war auf deutschem Boden, das letzte WM-Spiel auf deutschem Boden eines deutschen Spielers bis heute. Und was ich noch sehr, sehr abgespeichert habe, ist 2018 Heimstadt. Diese kranke, hätte ich fast gesagt, diese verrückte Teamweltmeisterschaft, wo Timo eines Morgens mit dir im Aufzug stand und sagte, ich kann heute nicht spielen. bis hin zu eurem Aufstellungsbluff gegen Brasilien und daneben dieses unglaubliche Halbfinale mit Timos Wunderheilung und Patrick Franziska, der dann schlussendlich beim Stand von 2-2 dieses Spiel gegen Südkorea zugemacht hat, gegen Jeong Sik. Und diesen Ballwechsel beim 10-9, die Rückhand, die habe ich irgendwie auch nicht nur auf Video, ich habe es auch in der Story geteilt, bei uns ist auf dem Insta-Kanal, sondern auch für alle Zeiten abgespeichert, inklusive noch der Feier am darauffolgenden Abend. Also das war wirklich für mich auch herausragend, also das ist dann eher für mich persönlich. Ich glaube, klar, es war ein großer Abend, aber es ist jetzt nichts, was in die allgemeine Tischtennis-Historie eingehen wird. Das sind so meine drei, die ich für mich abgespeichert habe. Aber wir haben auch einige Einsendungen bekommen, Richard, und da bist du natürlich prädestiniert dafür, da so ein paar Stellung zu nehmen zum Abschluss. Ja. Möchtest du chronologisch hinten anfangen
schieß los.
Am von dem jüngsten sozusagen Ereignis, vom ältesten Ereignis oder vom jüngsten Ereignis? Fangen wir beim ältesten an, oder?
Ja.
Also einer hat geschrieben, Frank Schmidt hat geschrieben, eins, wo China nicht gewonnen hat. Das finde ich auch schon mal gut, also grundsätzlich. Ja, dann Augusto, ich glaube, das ist für alle, die dabei waren, stimmungsmäßig 1989, das Finale, Doppelfinale, Fetzner Rauskopf. Brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Absolut. Wo warst du da? Auch in der Halle wahrscheinlich?
Ja, nee, ich war auch in der Halle, durfte das live sehen, bin dort auch in der Trainingshalle, durfte ich spielen, ich durfte nicht selbst teilnehmen, aber ich habe natürlich da mitgefiebert mit Rossi und Speedy. Ja, ganz, ganz großer Sport, mehr kann man dazu nicht sagen. Auch die ganze Reihe, wie man das macht, damals gab es ja noch Einzel und Mannschaft sozusagen zusammen und die Mannschaft, die ja vielleicht nicht ganz das gespielt hat, was man erhofft hatte und dann am Ende aber der krönende Abschluss. Ja, so ist Sport und ganz großes Finale von Rossi und Speedy.
Genau. hat sich ja jetzt auch erst wieder Anfang April, ne? Jährt sich das immer, glaube ich.
Ja.
Patrick Live TT, Viviano Waldner, Vladi Samsonov, 1997, 3:0. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Also ging noch bis 21. Ich glaube, Vladi hat auf dem Weg ins Finale 3 Chinesen besiegt, wenn ich das richtig recherchiert habe gestern noch. War natürlich selber nicht dabei, kann mich auch nicht dran erinnern, aber du sicher. Hast du da mitgespielt vielleicht sogar?
War das nein.
Wann hast du mitgespielt, WM?
Ich habe 95 und 93 gespielt und habe 96 noch die Euro gespielt und 97 war dann sozusagen die erste große Veranstaltung, die ich nicht mehr gespielt habe. Habe ich noch ein paar Jahre Bundesliga gespielt, aber da haben mich dann korrekterweise die Bundestrainer mit ein paar jüngeren Spielern ausgetauscht. Also alles gut. Ja, Baldi hat da, Vladi auf der einen Seite natürlich auch ins Finale zu kommen, war ja ganz, ganz jung dort. Aber Waldi hat natürlich da fast wie vom anderen Stern gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob der überhaupt einen Satz verloren hat. Ich meine, Waldi wäre so souverän gewesen und hat da wirklich so aggressiv gespielt, gar nicht so verspielt, wie man sonst eben so ein bisschen von ihm kennt, sondern unglaublich fokussiert. Ja, also muss sagen, Waldner at his best.
So, warte, ich google das direkt noch. Hier stand das aber im 1997. Ich glaube, er hat maximal einen verloren, wenn ich das noch richtig gestern richtig in Erinnerung habe. Herreneinzel. Nee, was war, habe ich 97 gesagt?
Ja, 97 genau.
Ich habe gestern eine andere Aufstellung gehabt, aber Dimitri Masenov, Roskopf. Ich schaue es gleich nochmal nach. Wir kommen zum... Ich glaube, ich habe es auf Englisch gegoogelt, deswegen. Seven, ja, hier haben wir es doch. Nee, haben wir auch nicht. Also gut, bevor ich jetzt hier noch länger rumsuche. Ich will nicht... Manchester war das ja.
Tatsächlich. Das war Manchester, ja.
Das nächste, Swaggy TT. China versus Sweden. Team 2000.
Ja,
auch, hat Schweden gewonnen, würde ich mal
auch
behaupten.
Auch Kuala Lumpur, ganz, ganz großer Sport damals nochmal. Auch Waldi nach wie vor eben auf einem sensationell hohen Niveau. Also muss man sagen, ganz, ganz, ganz coole Geschichte. Jürgen und Waldi, die wirklich nochmal die Chinesen auf Abstand gehalten haben. Schweden aus dem Kopf mit Malin Liugutseng und, nein, ich lüge. Kong, Leo und Leo Gutseng, ich meine, so wäre es gewesen. Aber nochmal unglaublich gutes Spiel von den Schweden und da gibt es nochmal dieses Foto, wie Waldi da so niederkniet. Also ganz, ganz großer Sport.
Sehr gut. Und ich habe es mittlerweile gefunden. Er hat tatsächlich keinen Satz verloren. Primorac, Gardien, Yang Zen und dann Samsonov.
Ja.
12, 17, 13 gegen Vladi gewonnen im Finale. Und Vladi hat gegen Wang Liqin, Ding Song und Kong Ling Hui gewonnen. Also auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, kann man auch so stehen lassen.
So, jetzt kommt ein absoluter Klassiker. Warst du vielleicht auch dabei? Weil wir es gerade von 2005 hatten. Ich glaube, du weißt schon, welches Spiel gemeint ist, oder?
Ja, na sicher. Hao Shuai gegen Michael Mays. Ganz, ganz, ganz großer Sport, ja. Das war sozusagen die Renaissance der Ballonabwehr und Hao Shuai, der tatsächlich, ja, so seine Schwächen hat, übrigens auch seine ganze Karriere mit diesen hohen Bällen so seine Schwierigkeiten gehabt hat. Und Michael Mays, der dann quasi mit Ballonbällen gewann, aber vor allem auch den Matchball im Sitzen sozusagen abgewehrt hat. Den Ball hätte Hao Shuai, das war gar kein Ballonball, das war ein halblanger Ball, der aber durchaus einfach für so einen Topspieler gewesen ist. Und da hat er schon vielleicht so ein kleines bisschen den Siegpunkt im Kopf gehabt. Sensationelles Spiel. Und Mays hat da aus dem Kopf nicht nur gegen Hao Shuai gewonnen, sondern auch gegen Wang Hao gewonnen, bevor er dann gegen Ma Lin verlor. Also ganz, ganz großer Sport und May ist wirklich ein Künstler und so eine feine Hand, ganz großer Sport.
Ja, stand für alle, die es tatsächlich nicht kennen, 0-3-18 auf jeden Fall, dann Ballonabwehr, dann der im Liegen, wie du gesagt hast, ja, und dann hat er das ganze Spiel am Ende noch gewonnen in 7 Sätzen und ist ins Halbfinale eingezogen, also Medaille gewonnen und das ist, glaube ich, es wird auch immer noch als das oder eins oder das greatest comeback in Table Tennis so ein bisschen beworben und verkauft und denkt, da ist auch was Wahres dran. Ma Lin gegen Timo wurde genannt, 2006 im Team, da haben wir ja schon gerade ein bisschen drüber gesprochen, damals Team-Halbfinale in Bremen. Da musst du mir jetzt auch noch mal helfen. Damian Zech, Wang Liqin gegen Ma Lin, 2007 Shanghai Finale.
Ja, ich meine, es war in Zagreb, nicht in Shanghai. Genau, das war eigentlich so, dass Ma Lin da auf der Siegerstraße schon war und dann hat Wang Liqin das noch mal gedreht, gab dann im Tischtennis, glaube ich, noch eine nette Geschichte, weil Wang Liqin immer mit einem Zuschauer diesen Augenkontakt gehabt hat, ja, und der Zuschauer ist dann auch befragt worden, ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen, also Wang Liqin, der mit aller Kampfkraft gegen diese filigrane Technik von Ma Lin nochmal triumphiert hat, also auch eine ganz, ganz große Geschichte, gar keine Frage, ja. Aber genau. Es war in Zagreb.
Das war in Zagreb, genau. 2011 war in Rotterdam. Marlon Nikola Flegel. Marlon versus Bojan Tokic. 4-2.
Ja, großes
ich habe es mir nochmal angeguckt bei YouTube, war richtig gute Ballwechsel dabei.
Richtig
ich glaub,
gute Ballwechsel und das Tops und Topspin, wo du dann wirklich das Gefühl hattest, Bojan kann mit seiner Rückhand gegen die Vorhand von Marlon eben dort mithalten. Sensationell lange Rallyes, am Ende aber wirklich mit dem besseren Ende vom Marlon. Der Marlon ist damals ja noch mit einer deutlich schlechteren Rückhand unterwegs gewesen. Der musste dann richtig weite Wege gehen. Ja, und Bojan hat da bis zum Schluss eigentlich sehr, sehr gut mitgehalten. War sicherlich eins der besten Spiele in Bojan Tokic' Karriere.
Genau, das nächste, was auch mehrere genannt haben, wo ich vor allem eine Rallye noch abgespeichert habe, ist 2015 das Finale. Marlon gegen Fang Bo. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. 3-1, 11-11, genau, diese hoch und runter gespielt wurde.
Genau, das ist nach wie vor vielleicht mit einer der besten Ballwechsel, die den es insgesamt gibt, weil natürlich auch da man irgendwie vom Passiven zum Aktiven gewechselt hat. Dann Marlon damals schon mit einer deutlich verbesserten Rückhand. Das war ja quasi so nochmal der Schritt, der ihn vielleicht zum, wie wird er jetzt genannt, The Goat gemacht hat. Ja, also ganz, ganz großer Sport. Das beste Ergebnis von Fang Bo. Aus dem Kopf hat der damals auch im Viertelfinale da gegen Patrick gewonnen, der damals ja ein bisschen überraschend ins Viertelfinale eingezogen ist, nachdem er gegen Markus Freitas vorher zum Beispiel gewonnen hatte. Also auch ganz, ganz denkwürdig und vielleicht ein bisschen der Beginn, oder nicht der Beginn, sondern die Weiterführung von The Goat damals.
Genau. Marlon. Genau. Und auch von mehreren genannt, auch wieder Marlon 2017 das Finale, ich glaube, gegen Fan Zedong. Auch noch von vielen abgespeichert, dramatisches Match, Verlängerung, 7. Satz. Am Schluss schmeißt er den Schläger in die Luft und gewinnt 4-3, war auch wirklich ein spektakuläres Spiel.
Also witzigerweise, ganz großer Sport, gar keine Frage, aber das Spiel fand ich jetzt so, dass du das Gefühl hast, okay, das war viel von Taktik geprägt. Und da konnte, auch wenn es natürlich klar, wenn das mit 2 Punkten Unterschied ist, dann ist immer der eine glücklicher, der andere glücklicher, kommen ja auch viele Dinge zusammen. Aber das habe ich für mich gar nicht so mit diesen extremen Ballwechseln gespeichert, sondern einfach ein Malon, der taktisch taktisch so diszipliniert hat und eigentlich Van Zedong, der spielerisch ein Stückchen weiter schon damals gefühlt war, dass Malong den trotzdem dann nochmal gehalten hat. Eine ähnliche Kombination ja auch in Tokio. Gefühlt hätte ich gesagt, dass Van Zedong vielleicht schon der bessere Spieler ist, aber Malong mit seiner Disziplin und mit seinem unbändigen Siegeswillen ihn eben da auch gehalten hat. Also bin mal gespannt. Vielleicht gibt es das Finale ja in Durban nochmal, wer weiß.
Das glaube ich
nicht. Wir werden natürlich versuchen, das zu verhindern.
So, das letzte, Simon Gossi, 2019 versus Xu Xing, gewonnen, ja. 4-2, ja. Glaube ich.
4-2, auch in Budapest, meine ich, sei das gewesen. Ja.
Genau, in Budapest,
Also auch ganz, ganz, ganz interessant, wo du dann einfach das Gefühl hattest, hey, Simon Gossi, der gehörte da zu den Zauberlehrlingen. Und der war wirklich kein Zauberlehrling mehr, also war schon bei Harry Potter ganz weit oben, also was der da alles auf den Tisch gezaubert hat, auch aus der Halbdistanz. Und wir wissen ja eigentlich, dass Xu Xin The Cloud Walker, ja, da in diesen Spin-Rallies natürlich eigentlich eine unglaubliche Dominanz hat. Das hat Simon Gossi damals perfekt gemacht. Und hat dann im Spiel drauf aus dem Kopf gegen Matthias Falk dann verloren. Matthias Falk dann ins Finale gegen Malon gekommen. Aber ja, war natürlich einfach auch ein denkwürdiges Spiel, weil man sieht halt nicht so oft, dass Xu Xin in den langen Ballwechsel den kürzeren gezogen hat. Und das hat Simon Gossi super gemacht. Ein ganz großes Spiel von ihm damals.
Ich glaube, es war sogar damals das Viertel von Timo Boll, oder? In der gelost war und dann ja leider krankheitsbedingte canceln musste. Das war alles sehr, sehr bitter, aber wir wollen keine negativen Erinnerungen heraufbeschwören. Aber man hat mal wieder gemerkt, dass du ein wandelndes Tischtennis-Lexikon bist. Das heißt, wenn
Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fehler gemacht, weil ich habe mich da tatsächlich nicht drauf vorbereitet. Aber ich glaube, der 95% der Sachen werden richtig gewesen sein.
Genau, wenn du sitzt ja bei meiner geschätzten Kollegin Simone und gegenüber von meinem Platz und wenn du da mal hinguckst, müsstest du einen dicken, fetten Wälzer auf dem Schreibtisch liegen sehen.
In blau.
Ja, das ist nämlich, und dafür möchte ich nochmal kurz, Werbung machen ist übertrieben, aber wer sich so viel Mühe macht, der soll auch hier erwähnt werden. Das ist nämlich A Dictionary of Table Tennis and General Sports Language. Es ist ein Tischtennis-Lexikon von Dirk Siebmann und Dieter Lippel. Die haben sich hingesetzt und haben in 3 Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, ein Tischtennis-Lexikon geschrieben. Und Richard, wenn dir mal ein Begriff nicht einfällt, wovon ich absolut nicht ausgehen kann, kannst du dir ich möchte ihn was schinken, nehmen und mal nachschlagen. Also Chapeau für die Leistung gibt's beim großen Fluss. Weißt du, was gemeint ist mit dem großen Fluss?
Keine Ahnung, das Leben ist ein großer, ruhiger Fluss, das habe ich schon mal gehört.
Gibt es bei Amazon zu kaufen als Taschenbuch, aber auch als E-Book, ich glaube da nur für 3 € oder so. Also Chapeau für diese redaktionelle Leistung, da hat man sicher ein paar Stunden dran gesessen. Auf was möchte ich noch kurz hinweisen, Richard, bevor du auch schon wieder den nächsten Termin musst, ne? Du wirst schon langsam hippelig, ich merke das schon.
Ja, also für die Leute, die es ganz mega interessiert, wir haben jetzt einen POTAS-Termin. Und oh, für die nächste Folge löse ich dann auf, was POTAS ist. Für den Fall, dass es jemand interessieren möchte.
Ich glaube, das wissen mittlerweile auch ein paar. Wir haben am Freitag fürs WTT Champions in Frankfurt so einen kleinen Promotermin in der Maizeil. Das ist ein Einkaufszentrum in Frankfurt. Alle, die aus Frankfurt kommen, werden das kennen. Im 4. Stock mit Jörg Roskopf und Josie Neumann. Also kommt gerne vorbei. Es gibt eine Podiumsdiskussion. Ihr könnt gegen den ehemaligen, wie wir gerade gehört haben, Weltmeister gewinnen und gegen unser Nachwuchstalent Josie Neumann. Also kommt da mal vorbei und wer nicht vorbeikommen kann, kann sich aber auf jeden Fall schon seit letzten Freitag auch Tickets kaufen für das WTT Champions, das vom 29. Oktober bis 5. November in der Süwag Arena in Frankfurt stattfindet. Tickets gibt es auf www.worldtabletennis.com/Frankfurt und für alle, die deutsche Meisterschaften U19 verpasst haben, gibt es im Real Life auf YouTube auf unserem Kanal, könnt ihr nochmal reingucken. Und ansonsten, Richard, möchte ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich gehe jetzt eine Runde laufen, habe ich dringend nötig, habe ich zwar keine Lust drauf. Und du gehst zu Potas und wir hören uns dann in Durban wieder und...
Wir sehen uns vorher und hören uns in Durban. So machen
genau.
wir
es, Benedikt. Und allen anderen, die uns zugehört haben, mal wieder zum 38. Mal. Plus Spezialfolgen, vielen Dank. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, immer gerne.